Der Igel-Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Igel-Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. Der Igel-Monitor ist die zentrale Anlaufstelle für alle, die sich im Internet über die Qualität und Wirksamkeit von individuellen Gesundheitsleistungen informieren wollen. Also über all die Leistungen beim Arzt oder der Ärztin, die ihr selbst zahlen müsst, weil es keine überzeugenden Argumente gibt, warum die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen sollten. Doch wir sind nicht die einzige Stelle im Netz, wo es um Selbstzahlerleistungen geht. Bei den Verbraucherzentralen gibt es eine Anlaufstelle, bei der Name Programm ist. Igel-Ärger. Hier können sich Verbraucherinnen und Verbraucher vertrauensvoll melden, um ihren ganz persönlichen Igel-Ärger loszuwerden und Fragen zu stellen, wie sie sich wehren können.
Wenn die auf die Seite kommen, finden die schon mal allgemeine Informationen zu vielen der Igel-Leistungen. Das soll bedeuten, was sollte man beachten, wenn man eine Igel-Leistung in Anspruch nehmen möchte. Denn Verbraucherinnen kommen meistens erst zu uns, wenn schon irgendwas passiert ist.
Das ist Stefan Stehl, wissenschaftlicher Referent beim Projekt Igel-Ärger, das von den Verbraucherzentralen NRW und Rheinland-Pfalz betreut wird.
Wir haben ein Kontaktformular, wo man zu uns schreiben kann. Und dem gleichgeschaltet gibt es ganz viele Informationsseiten. Da sind Dinge dazu, zum Beispiel, wie man sich bei ärztlichen Drängen verhält oder was ist, wenn man eine mangelhafte Aufklärung erhalten hat oder wie es mit dem Nutzen aussieht für gewisse Leistungen. Ganz oft kommen bei uns halt die Fälle rein, wenn die Leute die Rechnung auf dem Tisch bekommen und dann sozusagen sich damit auseinandersetzen müssen, dass die Gesundheitsleistung doch sehr teuer war, die sie dort erhalten haben.
Stehl ist gelernter Mediziner, hat lange im OP gearbeitet, hat dann Gesundheitsmanagement studiert und dann noch einen Master in Public Health nachgeschoben.
Ich bin sozusagen die erste Ansprechperson bei Igel-Ärger, weil ich das Postfach mitbetreue. Das hört sich jetzt nicht so spektakulär an, aber es bedeutet, dass alle VerbraucherInnen-Anfragen halt direkt bei mir landen und ich die auch als erster sichte und dann gegebenenfalls auch direkt beantworte oder mit Rücksprache unserer Juristin dann dort Ratschläge für gebe, weil wir beraten ja allgemein und nicht juristisch fallbezogen.
Unterstützt wird er von seiner Kollegin Gesa Schölgens, eine gelernte Journalistin, die viel Wissenschaft und Verbraucherjournalismus gemacht hat. Sie ist die Leiterin des Faktencheck Gesundheitswerbung der Verbraucherzentrale NRW, in dem der Igel-Ärger angesiedelt ist. Über die Faktenchecks kam sie dann mit Igel in Berührung, ohne zu ahnen, was da auf sie zukommt.
Klar hatte ich vorher auf dem Schirm, das gibt es, ne? Aber diese Dimension, die das Ganze hat, die habe ich dann durch die Arbeit bei der Verbraucherzentrale, habe ich die dann erstmal erfahren, ne? Als ich dann ja die ersten Verbraucherbeschwerden bearbeiten musste und mich das in das Thema reingefuchst habe. Und ja, das war mir vorher nicht klar, was für ein Riesenmarkt das ist eigentlich und wie problematisch der auch sein kann.
Das Projekt Igel-Ärger ist ganz ähnlich wie der Igel-Monitor eine Reaktion auf den wachsenden Markt der Selbstzahlerleistungen. Ein Jahr nach dem Igel-Monitor des Medizinischen Dienstbund ging der Igel-Ärger der Verbraucherzentralen online.
Igel-Ärger wurde gegründet, weil Igel-Leistungen auf den Markt gedrungen sind. Und es kam immer mehr auf den Markt und das hat auch zugenommen, dann diese Inanspruchnahme. Aber man musste jetzt auch schauen, was sind das überhaupt für Leistungen? Und dann gab es immer mehr Verbraucherinnen, die auch Probleme damit hatten. Dann hatte man sich entschieden, dieses Projekt 2013 ins Leben zu rufen und da war es einfach so, dass man erstmal geschaut hat, man wollte eine Informationssammlung anfertigen, was gibt es überhaupt auf dem Markt für Leistungen und welche Probleme haben Verbraucherinnen damit. Also hat man angefangen, eine Sammlung auch von Verbraucherfällen anzufertigen, damit man dort gezielt unterstützen kann.
Finanziert wird das Projekt, wie für viele Projekte üblich, immer für ein paar Jahre mit Mitteln aus dem Bundesministerium, in dem der Verbraucherschutz gerade angesiedelt ist.
Nun haben wir leider beim Projekt immer wieder die Befristung. Ne? Gestartet sind wir im August 2020 und haben ja nochmal wieder eine Verlängerung bekommen und sind jetzt erstmal wieder befristet bis Ende Juli nächsten Jahres, 2026, und müssen auch demnächst dann wieder einen Förderantrag stellen.
Dass das Projekt gebraucht wird, zeigt die Zahl der Anfragen seit dem Start im Jahr 2013, die in die Tausende geht. Auch dieses Jahr sind es schon wieder weit über 100. Jede Woche kommen 2 bis 4 Anfragen dazu. Und eigentlich sind es noch viel mehr.
Igelärger ist ja so gesehen auch nur ein Teil der Igel. Wir haben ja auch noch das Zahnprojekt Kostenfalle Zahn. Und da im Zahnbereich gibt es ja auch viele Igel, aber das geht dann eher so über das Kostenfalle-Portal ein. Ne? Also so zum Beispiel geht es um die Zahnreinigung und so weiter. Ne? Also solche Selbstzahlerleistungen im Zahnbereich, die betrachten wir dann quasi nochmal getrennt, weil die nicht über Igelärger reinkommen. Also wenn man die noch dazu zählen würde, dann hätte man noch ein paar hundert mehr pro Jahr.
Während die Anfragen zur Selbstzahlerleistung im Zahnbereich also getrennt behandelt werden, landen alle anderen Anfragen beim Igelärger direkt. Über die Jahre offenbaren sich dann einige Bereiche, zu denen Patientinnen und Patienten immer wieder Beschwerden einreichen. Es ist keine Top-5-Liste, aber ein paar Themen und Fachrichtungen tummeln sich schon an der Spitze.
Es gibt Bereiche, zu denen sehr häufig gefragt wird, das ist meistens im Bereich der Früherkennung. Also es ist sowas wie PSA-Test oder im Bereich der Glaukom-Früherkennung, also bei Augenärzten oder teilweise auch im Bereich der Orthopädie, wobei das normalerweise ein Bereich ist, der nicht so oft angefragt wird. Aber gerade wenn es um Bereiche geht wie Fersensporn, wo es eine Bewertung gibt für die eigentliche Ultraschallbehandlung damit, dann gibt es da schon oft die Nachfragen, wie das denn ist mit der Erstattung dort. Das ist auch einer der anfälligen Bereiche. Also Augenheilkunde, Gynäkologie, Urologie, das sind die Standardbereiche, die immer wieder bei uns fallen.
Die Anfragen kommen in den meisten Fällen über das extra eingerichtete Beschwerdeformular auf der Webseite. Manchmal aber auch auf anderen Wegen.
Es gibt ganz selten Anrufe, aber das ist so wirklich 1 bis 2 Mal im Jahr und die erreichen mich dann noch eher nachgeschaltet, weil erstmal muss man Kontakt mit mir aufnehmen. Das sind meistens Verbraucherinnen, die sich direkt bei der Verbraucherzentrale oder einem der niedergelassenen Standorte melden. Und dann gibt es tatsächlich noch sehr selten auch Briefe, die an uns geschrieben werden. Das passiert immer mal wieder. Ich hatte jetzt letztens erst einen Fall, wo man uns geschrieben hat.
Wenn Stehl und Schölgens dann die Anfrage reinbekommen, kommt es auf die Art der Beschwerde oder Frage an, wie sie weiterverfahren. Sie teilen die Anfragen grob in 2 Arten, allgemeine und individuelle.
Bei allgemeinen Anfragen ist es ja so, dann fragen die zum Beispiel, wie die Rechtslage zu was ist. Das kann man ja sehr schnell beantworten. Dann schreibt man halt, dass die auf jeden Fall den Anspruch auf eine individuelle Rechnung haben, die nach GOE, dass die Geburtenerstattung für Ärzte, für sie ausgefertigt wurde. Aber es gibt ja auch tatsächlich Verbraucherinnen, die haben einen gewissen Leidensweg, den sie einfach dabei nochmal schildern. Dann kann das auch schon mal eine ganze DIN A4-Seite füllen. Und da muss man den Fall erstmal erfassen. Und nachdem man dann erfasst hat, muss man schauen, was man am besten macht. Weil von unserer Seite her ist eine individuelle Rechtsberatung ja nicht vorgesehen. Aber wir kennen halt die passenden Stellen oder die passenden AnsprechpartnerInnen, die man einfach nutzen kann, wo man die Leute dann auch wirklich gut unterbringt.
Im Laufe der Jahre sind Stefan Stehl so einige Fälle untergekommen, die einen auch sprachlos machen und verdeutlichen, wie einzelne Ärzte oder Ärztinnen das System zu ihren Gunsten nutzen. Allerdings muss man dazu auch sagen, die Fälle, die im Folgenden geschildert werden, sind zwar besonders ärgerlich, können aber natürlich nicht verallgemeinert werden. Aber sie zeigen, was möglich ist und wie Patientinnen und Patienten manchmal übers Ohr gehauen werden, weil sie in dem Moment nicht das Wissen haben oder sich nicht in der Lage fühlen, um zu widersprechen.
Ein Fall ist mir immer wieder in Erinnerung geblieben, weil dieses schwerwiegende Informationsgefälle, was da einfach besteht, immer wieder ausgenutzt wird. Wir hatten das eine Mal, da war ein junger Mann und der hatte für eine gewisse Zeit die Gehfähigkeit verloren. Und das hätte man mit ganz normalen gesetzlichen Leistungen auch behandeln können. Allerdings hatte man ihm gesagt, wenn er die Igelleistung nicht in Anspruch nehmen würde, und das war in der Höhe von 500 Euro für die Behandlung, dann würde er sich in Zukunft im Rollstuhl für immer befinden. Wenn diese Verstärkungsmechanismen dann genutzt werden, dann ist man einfach als Patient ja auch am Rand seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Weil wenn man sich jetzt entscheiden muss zwischen 500 Euro oder nie wieder laufen, dann ist die erste Entscheidung erstmal klar und der Impuls, den man da einfach vornimmt in der Praxis selber, dann nimmt man das in Anspruch.
Wenn man schon sehr lange bei einem Arzt oder einer Ärztin ist, hat sich über Jahre oft ein enges Vertrauensverhältnis aufgebaut. Aber auch das scheint bei manchen keine Garantie dafür zu sein, dass einem Leistungen abgerechnet werden, die eigentlich Kassenleistung sind. Gerade im Umfeld größerer medizinischer Eingriffe ist Stefan Stehl mal ein Fall untergekommen, an den er sich auch heute noch gut erinnert.
Wenn ein Eingriff stattfinden muss, der von der Krankenkasse durchgeführt wird, beziehungsweise wenn die Kosten übernehmen, dann ist das so, dass alle Untersuchungen, die dafür notwendig sind und im Einklang mit dieser Operation zum Beispiel stehen, natürlich von der Kasse übernommen werden. Das wird aber meist so nicht verkauft, sondern in diesem Gemenge werden dann immer wieder noch Igelleistungen teilweise angeboten. Und in dem Fall, an dem ich mich gut erinnere, war es so, dass zuerst beim Augenarzt eine spezielle Druckmessung durchgeführt wurde, dann in der Klinik selbst nochmal dieselbe durchgeführt wurde, weil man dem nicht vertraut hat, und dann im Nachhinein zur Nachsorge das wieder angeboten wurde. Und dann hat man halt dreimal diese Leistung abgerechnet gehabt, die man halt immer wieder als individuelle Gesundheitsleistung verkauft hatte. Und das hat schon einen großen Betrag ausgemacht am Ende.
Auch Gesa Schölgens hat so einige Fälle erlebt, die zeigen, womit man rechnen muss, wenn man wirklich mal an den falschen Arzt oder die falsche Medizinerin gerät.
Es ist halt immer wieder, wo man so ja, erschrickt eigentlich, ne? Dass das eigentlich so sein kann. Ne? Ich habe mir mal einen Fall rausgesucht, wo eine Frau wirklich ja, akute Symptome hatte. Die hatte ein Taubheitsgefühl im Kopf und hat vermutet, dass es an ihrer Schilddrüsenunterfunktion liegt. Und dann ja, hat der Arzt gesagt, ja, er könne da nichts machen. Sie müsse erstmal einen 30-Minuten-Termin buchen, sonst könne er keine Diagnose stellen. Also quasi einen Termin buchen als Igel. Ne? Und dieser Termin kostet dann 130 Euro. Und ja, der Arzt war dann auch wohl sehr unfreundlich und hat die halt komplett abgecancelt und sie auch nicht weiter überwiesen. Und dann hat er auch noch zu ihr gesagt, warum sie sich denn habe impfen lassen gegen Corona. Sie habe bestimmt Symptome wegen der Impfung. Und ja, das war wirklich auch so ein Fall, ne, wo man auch wieder merkt, so dieses Machtverhältnis Arzt-Patientin, ne? Man sucht eigentlich Heilung und Hilfe und ja, bekommt stattdessen dann eine Rechnung.
Leider ist der Fall dann auch ein Beispiel dafür, dass man nicht immer etwas dagegen tun kann, wenn ein Arzt das Machtverhältnis zwischen Patient und Mediziner ausgenutzt hat. Denn das ist auch klar. Nur weil man sich beim Igelärger beschwert, heißt das nicht, dass man am Ende auch Recht bekommt.
Das war ziemlich bitter. Wir haben den auch damals, den Fall auch zur Kassenärztlichen Vereinigung, mit denen haben wir dann auch nochmal darüber gesprochen und die haben auch gesagt, ja, in dem Fall würden wir erstmal nichts unternehmen, großartig, ne? Da steht Aussage gegen Aussage. Man muss den Arzt anhören, aber ja, da sind uns auch so ein bisschen die Hände gebunden. Und wenn sich das jetzt häufen würde, dass da halt mehr problematische Fälle auftreten würden bei diesem Arzt, dann würden sie genauer hinschauen. Aber ja, das fand ich schon ziemlich bitter.
Einen weiteren besonders ärgerlichen Fall, den Gesa Schölgens schildert, kommt in ähnlicher Form recht häufig vor. Fälle, bei denen ein Termin mit einer bestimmten Igel verknüpft wird.
Da ging es um Paukenergüsse bei einem Dreijährigen. Da weiß man ja auch, dass diese Paukenergüsse in den Ohren, das muss ja schnell operiert werden, ne? Damit die nicht sprachverzögert sind, diese Kinder. Und ja, dann berichtet halt der Vater, dass er noch keinen Arzt finden konnte. Dann wurde ihm ein Arzt aber empfohlen für einen schnellen Termin. Und dann hat der Arzt aber gesagt, Voraussetzung sei eine Radiofrequenztherapie als Igelleistung. Die müsse der Vater dann im Voraus bezahlen. Und wenn er dazu nicht bereit sei, dann würde der Junge auch nicht operiert werden. Und da sagen wir halt auch, also keine Behandlung darf halt davon abhängig gemacht werden, dass Patienten im Vorfeld eine Igel bezahlen. Also es wäre jetzt keine 20-Euro-Igel gewesen, sondern so eine Frequenztherapie kostet halt über 800 Euro. Und ja, und das ist ja auch eine Verletzung der vertragsärztlichen Pflichten, ne? Wenn man eine Behandlung ablehnt, nur weil der Patient einer Igel nicht zustimmt. Sowas ja, lässt einen manchmal auch so ein bisschen zweifeln an der Zunft, an der Ärzteschaft. Aber wir wissen ja, es gibt viele gute Ärzte, aber es gibt auch diese schwarzen Schafe, die wirklich auch teilweise die Not der Menschen leider ausnutzen. Das ist so unsere Erfahrung und das bestätigt sich leider bei solchen Fällen immer wieder, ne?
Wenn ein Patient oder eine Patientin den Weg zum Igelärger gefunden hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Team helfen kann. Es gibt eine Einschätzung ab zu einem Fall oder eine Empfehlung, an wen man sich wenden kann. Und manchmal, aber tatsächlich eher selten, wird die Verbraucherzentrale auch selbst tätig. Und vor allem dann ist ein Aspekt besonders wichtig.
Also da bestärken wir die Patientinnen auch immer, dass sie die nächsten Schritte gehen. Und gegebenenfalls, dass es dann zu einer Aussprache kommt oder dass er dann vielleicht auch Unterstützung findet, da auch noch an den Termin zu kommen. Ne? Wenn nicht bei diesem Arzt, dann bei einem anderen. So, ne? Aber das ist ja auch ein Anliegen, dass es bei den zuständigen Stellen, bei den Ärztekammern und kassenärztlichen Vereinigungen, dass es da dann auch ankommt, dieses Fehlverhalten. Ne? Und deswegen versuchen wir auch immer, die Leute zu ermutigen, melden Sie das da auch nochmal, ne? Wir selbst können natürlich in Einzelfällen auch abmahnen, aber das ist immer aufwendig und kompliziert, ne? Weil es tatsächlich in gewisser Weise steht ja Aussage gegen Aussage, ne? Und man muss das halt wirklich sehr gut belegen können, was da passiert ist. Man muss dann auch ja die Belege, die Beweise sichern, ne? Und deswegen ist es nicht so einfach. Am besten ist eigentlich, wenn die Patientin dann ja gegebenenfalls sich auch einen Anwalt nehmen oder also wenn es um viel Geld geht, ne? Oder halt den Weg über die kassenärztlichen Vereinigungen gehen, ne? Oder über die Ärztekammern.
Oft wollen die Patientinnen und Patienten aber auch nur wissen, ob eine individuelle Gesundheitsleistung überhaupt etwas bringt. Wenn es um den Nutzen und die Risiken von Eagle geht, schauen Steel und Schölgens natürlich immer auch beim Eagle-Monitor vorbei oder verweisen die Anfragenden auf unsere Seite.
Das ist sozusagen der wissenschaftliche Kontext, in dem wir uns bewegen. Ich bin ja auch Gesundheitswissenschaftler. Und darauf beruhend beraten wir halt. Wir orientieren uns daran, was die Eagle Monitor auch für Empfehlungen ausgibt. Die bewerten die Leistung aufgrund sehr langer wissenschaftlicher Studien. Das ist wie eine Leitlinie, die dort läuft. Und daran kann man sich sehr gut als Patientin dann orientieren. Und so geben wir dann auch die Ratschläge. Wir schauen, was dort zur Verfügung steht oder geben den Tipp, sich das Wort nochmal anzuschauen und noch durchzulesen. Weil auf irgendeiner Grundlage muss man das ja einfach tun können, diese Bewertung, ob jetzt sich das für den Patienten oder die Patientin lohnt. Weil es gibt ja tatsächlich Leistungen, die es sich lohnt durchzuführen. Es sind nicht viele, aber ein paar sind lohnend.
Angesichts der großen Zahl an Eagle auf dem Markt kommt es natürlich immer wieder auch vor, dass es keine Bewertung vom Eagle-Monitor gibt. Aber auch dann kann das Team vom Eagle Ärger sich und auch den Nachfragenden weiterhelfen.
Dann ist natürlich auf der einen Seite unsere eigene Teamkompetenz vorhanden. Wir haben ja auch schon Erfahrung mit mehreren Leistungen. Wir haben schon ganz oft Informationen eingeholt, sei es von unseren Kooperationspartnern oder Leitlinien basiert oder von Fachgesellschaften, die wir dann angeschrieben haben. Wir hatten schon mal einen Fall, da haben wir die Deutsche Krebsgesellschaft mit an Bord geholt. Und dann beziehen wir unsere Informationen darüber. Es gibt auch, wie gesagt, unsere Kooperationspartner, zum Beispiel gute Pillen, schlechte Pillen, die führen auch immer wieder wissenschaftliche Recherchen durch. Und auf Grundlage dieser wissenschaftlichen Belege geben wir dann Tendenzen, wie PatientInnen bzw. VerbraucherInnen sich dann verhalten sollten.
In solchen Fällen gibt das Eagle-Ärger-Team dann konkrete Ratschläge. Manche Leistungen oder Fälle sind aber so komplex, da können Steel und Schölgens nur mit allgemeinen Hilfestellungen zur Seite stehen. Dann geben Sie den Betroffenen eine Reihe von Fragen zur Hand, die diese versuchen sollten zu beantworten, um selbst zu einem Ergebnis zu kommen.
Das bedeutet dann sowas wie, gibt es wissenschaftliche Belege dazu? Die kann man sich dann anschauen. Oder welche Alternativleistung bietet denn die Krankenkasse in diesem Zusammenhang an? Gibt es denn auch noch andere Alternativen für diese Leistung zum Beispiel, die vielleicht von den Krankenkassen auf einer bestimmten Vereinbarung erfüllt werden können? Was sind denn die genauen Kosten und inwiefern wurden sie überhaupt vernünftig aufgeklärt dazu?
Gisa Schölgens hat da noch einen Rat, der für den einen oder die andere vielleicht auch etwas Mut braucht. Weil man über seinen eigenen Schatten springen muss und das traditionelle Arzt-Patienten-Verhältnis ein Stück weit auflöst. Aber am Ende ist es ja die eigene Gesundheit und der eigene Geldbeutel, um den es geht.
Wir würden ja erstmal raten, fragen Sie doch mal Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, der oder die Ihnen das verkaufen möchte, warum er das für relevant hält, ne? Also, dass man auch versucht, sich als Patient, Patientin so ein bisschen selbst zu ermächtigen, selbst zu stärken in diesem Gespräch auch und einfach mal kritisch nachfragen, ne? Warum halten Sie das denn für so sinnvoll und was sagt denn da die Studienlage? Also, das kann man ja mal ganz ketzerisch im Gespräch auch fragen, ne?
Wer sich dann aber doch scheut, seinen Arzt oder seine Ärztin direkt zu fragen, für den hat das Eagle-Ärger-Team ein paar einfache Tipps, wie man reagieren sollte, wenn einem eine Eagle vorgeschlagen wird.
Eagle-Leistungen sind niemals eine Notfallleistung. Das bedeutet, man braucht sich da nicht unter Druck setzen lassen. Wenn ich eine Eagle-Leistung in Anspruch nehmen soll, dann ist es einfach so, dass ich mir dafür Bedenkzeit einräumen kann. Ich kann damit nach Hause gehen, kann nochmal selber nachschauen, was das Ganze ist. Und ich bin noch niemals verpflichtet, sofort Ja zu sagen. Dann, dass man immer schriftliche Informationen verlangen sollte. Das bedeutet alles von den Kosten, die dadurch entstehen und die sollten auch so aufgeführt sein, dass sie nach GOE, die Geburtenordnung für Ärzte, aufgelistet sind. Und daran kann man dann auch direkt die Kosten sehen und man kann auch sehen, was für eine Leistung das jetzt konkret gerade ist. dann sollte man immer kritische Fragen stellen. Weil gerade wenn man eine IGL-Leistung in Anspruch nimmt, ist es so, dass ÄrztInnen dazu verpflichtet sind, vollumfänglich aufzuklären. Das bedeutet, diese Zeit der Aufklärung, die ist einfach in der Leistung mit drin. Also braucht man sich da auch gar nicht unter Druck setzen lassen, wer einem gegenüber sitzt, sondern das ist wie in einem Geschäft, wenn ich ein Brötchen kaufe, da lese ich auch, was für Allergene da drin sind. Und das Letzte ist halt immer unabhängige Quellen zu prüfen. Der IGL-Monitor ist eine gute Quelle dazu oder Leitlinien oder überhaupt die Portale auch vom Bund, die über Gesundheitsinformationen aufklären, in Anspruch zu nehmen.
Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, auch im Netz zu recherchieren. Aber angesichts der vielen Falschinformationen, die da leider auch kursieren, ja, würde ich davon eher abraten, ne? Da sich so eigenmächtig auf eine wilde Google-Suche oder KI-gestützte Suche zu machen. Dann lieber mal gezielt gucken bei Portalen wie Gesundbund oder gesundheitsinformation.de vom IQWiG, ne? Also, dass das halt wirklich Angebote sind, ja, die von einer seriösen Behörde oder quasi Behörde oder Institution halt kommen. Da findet man auch relativ häufig was. Also, dass man nicht irgendwie so eine wilde Internetsuche startet, da kann man leider auch auf sehr viele falsche Links und so weiter stoßen.
Und wenn es ums Geld geht, ist besondere Ruhe und Sorgfalt gefragt.
Wenn man es dann in Anspruch genommen hat, auch hinterher die Rechnung prüfen. Ne? Nicht sofort in der Praxis mit EC-Karte bezahlen. Das will ich auch mal sagen, und um Gottes Willen, erstmal die Rechnung anschauen, ob das alles auch stimmt. Ne? Ob da alles wirklich drauf ist, was gemacht wurde.
Dieser Punkt, dieses genaue Überprüfen der Rechnung, das ist für Patientinnen und Patienten der gesetzlichen Krankenkassen vielleicht der ungewöhnlichste Moment. Denn genau das müssen sie ja sonst nicht machen. Überprüfen, was alles durchgeführt wurde. Spätestens da kann man sich fast schon ein bisschen wie ein Privatpatient fühlen. Auch wenn die Rechnung dann vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Denn wie die Verbraucherzentralen erst kürzlich festgestellt haben, gibt es immer wieder Fälle, bei denen Ärzte oder Ärztinnen Leistungen in Rechnung stellen, die eigentlich Kassenleistungen sind. Wie kann das sein?
Es gibt spezielle Leistungen, dafür muss der Arzt ein Zertifikat besitzen, zum Beispiel um eine Knochendichtemessung durchzuführen. Oder eine Zeit lang war es so, bei der Parodontosevorsorge bzw. bei der Behandlung mussten die Zertifikate besitzen. Und aus diesen Gründen haben die Krankenkassen auch extra Listen geführt bzw. auch die unabhängige Patientenberatung hat Listen geführt, wo man schauen konnte, welche Ärzte diese Zulassung haben und dann auch PatientInnen behandeln, dementsprechend auf Kosten der gesetzlichen Versicherung. Jetzt kommt man als Patient dahin, das ist so meist der Fall gewesen, und fragt nach einer Leistung oder man braucht diese Leistung jetzt. Und dann hat man erstmal das Angebot bekommen, dann wird einem gesagt, ja, wir können das hier machen, aber bei uns ist das eine IGL-Leistung. Teilweise haben dann Verbraucherinnen davon berichtet, dass ihnen dann nicht gesagt wurde, dass man das woanders auch als andere Leistung beziehen kann. Und selbst wenn man das dann durchgeführt hat, dann ist die Krux daran immer noch, dass das meist mit Wartezeiten dann auch verbunden ist. Weil wenn diese Praxen dann zertifiziert waren oder die Ärzte die Fortbildung hatten, dann sind die Patientinnen natürlich, haben dann versucht, dort einen Termin zu bekommen. Und den Termin konnten die dann natürlich nur verspätet wahrnehmen, weil da natürlich dann alle sozusagen hinwollen.
Bei all dem Ärger und den negativen Berichten, die beim IGL-Ärger der Verbraucherzentralen landen, sollte es doch auch mal was Positives zu berichten geben. Auch wenn das Projekt eben IGL-Ärger heißt. Aber offenbar nehmen die Verbraucherinnen und Verbraucher den Titel sehr ernst.
Das einzig Positive war eigentlich mal, wo uns eine Frau geschrieben hat, dass sie einen kleinen Igel in ihrem Garten gefunden hat und den jetzt durchfüttert. Aber das war der einzige Igelfall. Also es sind wirklich... Was mal positiv ist, vielleicht, wenn es der Patient am Ende schafft, sich mit der Ärztin zu einigen, ne, und dann nicht die hohe Rechnung zahlen muss und der Arzt dann vielleicht eingelenkt hat oder ja, irgendwie es irgendwie zu einer Schlichtung gekommen ist. Und manchmal kriegen wir dann noch so ein positives Feedback, so ja, das ist nochmal gut ausgegangen oder ich habe mir einen anderen Arzt gesucht und habe es dann doch als Kassenleistung bekommen, musste die IGL nicht zahlen. Solche Fälle gibt es, ne? Aber das ist selten, dass wir dann nochmal über den Ausgang des Falls unterrichtet werden. Und ja, man muss schon sagen, die Leute, die sich an uns wenden, die haben auch wirklich einen Grund. Ne? Also das geht oft um viel Geld und die haben auch manchmal schon einen Leidensweg hinter sich und ja, sind auch teilweise verzweifelt. Also das, ne? das ist schon berechtigt, dass die zu uns kommen.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Das war der Eagle Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Das war's für heute. Mein Name ist Markus Anhäuser. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.